Vielen Dank, Daniel, für die einleitenden Worte. Also, ich habe auch gemerkt, gut, man kann sich jetzt rausreden, dass ich einfach mir einbilde, jedes Gesicht, was ich nicht kenne, schiebe ich einfach ins CVM. Aber ich fürchte, dem ist nicht so. Und ich war jetzt schon länger auch nicht mehr in der Stadtmission oder nur sehr sporadisch und freue mich umso mehr, dass ich mal wieder hier sein darf und predigen. Ich bin in München am Studieren Religionswissenschaften und Soziologie und arbeite nebenbei gerade 2 Tage die Woche an einer Mittelschule, eine christliche Privatschule, wo ich aber so Aushilfslehrkraft sein darf, was mir unglaublich Spaß macht. Und wenn aber kein Lehrer krank ist und ich keine Klasse vertreten muss, dann darf ich einfach im Sekretariat aushelfen, Akten schreddern, sonst wie. Und da saß ich letztens da und habe von den ganzen Abschlussklassen von vor 4, 5 Jahren oder sowas, die letzten Prüfungen, so die geschrieben haben, unter extrem viel Fleiß und Anstrengung, alle schön in den Schredder, eine nach der anderen gemacht. Und weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich dann doch gedacht, also immer so ein paar Blicke da dann doch mal reingeworfen und sowas haben die geschrieben. Und es war sehr spannend, vor allem die mussten kochen. Und genau, dann haben die immer daneben, gab es so Kochbilder so, und du hast schon gesehen, so, okay, das ist Essen. Und dann stand daneben immer, lecker. Das war sehr gut. Sonst ja natürlich von den Schülern selber, damit der Lehrer nochmal weiß und in Erinnerung sich holt, wie das jetzt geschmeckt hat. Nur bei einem Bild oder bei einem Schüler, Schülerin stand neben der Prüfung in größerer Schrift: Das nächste Mal mache ich es besser. Und ich habe mir das so angeschaut und dachte, ja, netter Vorsatz so ungefähr, aber das war jetzt gerade deine Abschlussprüfung. Also das war der Test, wo du es hättest besser machen sollen schon. Und es gibt leider kein nächstes Mal. Und während ich so weiter die ganzen Sachen schredder und nicht viel Zeit habe, auch nachzudenken, merke ich glaube, uns geht es auch oft so. Ich glaube, wir können Marathon laufen oder sowas. Und da, genau, haben wir irgendeine Zeit und dann sagen wir, okay, ich laufe den nächstes Jahr wieder und dann mache ich ihn besser. Oder Sachen, die immer wieder sind. Aber für mich sind ganz viele Sachen auch, die wir nur einmal haben. Und wo ich merke, ja, ich habe viel gelesen, sowas, wie geht es alten Leuten, die auf ihr Leben zurückblicken, die sagen, okay, sie haben nicht mehr so viele Tage, was nehmen die sich vor und was kann ich davon lernen? Und das Traurige oder was ich schockierend fand, war, viele sind mit einer Haltung da, hey, ich hätte doch einiges anders gemacht. Es sind, glaube ich, wenig Leute und ich weiß nicht, ob du dich dazu zählst, dass du sagst, okay, auf das, was ich bis jetzt schaue, da würde ich sagen, hey, das war richtig geil, hey, genau so weiter. Oder ob du an Momente und Situationen kommst und sagst, boah, das hätte ich schon eigentlich noch anders gestalten können. Und das Spannende ist, viel sind eben, deswegen habe ich auch gesagt, hey, dem will ich mich generell widmen, viel ist auf Beziehung. Also die wenigsten Menschen, 95 kurz vorm Tod, sagen, hey, hätte ich mal noch mehr in meinem Job Vollgas gegeben, dann hätte ich mal noch die 5 Überstunden mehr gemacht oder so, sondern ganz viele bereuen, hey, ich hätte mehr in meine Familie, in meine Ehe, in Freundschaften investieren können. Und ich fand das spannend, warum bereuen wir viel und ja, warum schaffen wir es irgendwie anscheinend nicht, oder ich merke es zumindest für mich, ich will keinem von euch zu nahe zu treten, aber ich merke, dass ich immer wieder es nicht schaffe, so zu leben, dass mein Leben gefühlt perfekt zum Aufblühen konnte oder so. Und ich habe ein spannendes Buch gelesen, davon sind ganz viele Gedanken auch geklaut, von Judah Smith, der so gesagt hat, hey, ich glaube, wir wissen ganz oft gar nicht, was Jesus sich für uns gedacht hat, wie unser Leben maximal aufblühen kann. Und zwar ist es ganz simpel, von der Schöpfungsgeschichte hat er das rausgearbeitet. Vielleicht kennst du die Geschichte, dass Gott am Anfang Adam und Eva geschaffen hat und im Paradies gestellt hat. Und im Paradies, das sind so perfekte Umstände. Das heißt, im Paradies, so wie wir da sind, das hat sich Gott gedacht, hey, genau die Sachen brauchen wir Menschen anscheinend. Und so sind wir designed, dass wir da maximal aufblühen. Da gibt es ganz viel nicht, was wir heutzutage haben. Das ist spannend. Was es aber gibt, sind Obstbäume sozusagen. Und die stehen für mich sinnbildlich dafür, dass Jesus dir sagt, hey, du darfst im Leben super gerne genießen. Wir sind in allererster Linie, er hat uns in den Garten gestellt und es waren mega viele Bäume. Das haben wir Wissenschaftler ausgerechnet, es gibt 2500 verschiedene Obstbaumsorten und sonst wie, wenn wir davon ausgehen, die gab es alle im Paradies, sind es unglaublich viele verschiedene Früchte und so weiter. Und Gott sagt dir, hey, iss diese Früchte, genieß sie, genieß dein Leben. Und ich merke, boah, das können wir oft nicht. Dann, das Spannende ist, wir haben auch schon im Paradies Arbeit bekommen. Für viele hat Arbeit vielleicht sowas so nach dem Sündenfall und jetzt müssen wir an Menschen rackern oder sowas. Nein, das gab es auch schon im Paradies. Wir haben die eine verbotene Frucht, das ist mit das bekannteste, glaube ich, was auch in Werbung und Medien und sowas ganz oft verarbeitet wird, der Apfel, den man nicht essen hätte sollen. Wo ich glaube, dass auch so wir geschaffen sind, dass wir in Enthaltsamkeit aufblühen. Das ist das Wichtigste, was man in Erziehung, habe ich gelernt, also meine Eltern sitzen hier, ich weiß es nicht, ob sie es unterstreichen würden, aber das Wichtigste in der Erziehung anscheinend ist, dass man seinen Kindern weitergeben gibt, dass sie eben nicht immer alles sofort bekommen sollten auch. Und dass Kinder auch lernen, Nein zu sagen. Und vielleicht sollte das auch weitergehen noch ins Erwachsenenalter. Und ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, dass wir besser leben, wenn wir auch zu gewissen Dingen es schaffen, Nein zu sagen. Und das Spannendste sozusagen, und deswegen sind wir da, ist, er hat uns in Beziehungen geschaffen. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er hat uns ein Gegenüber geschaffen. Aber mir geht es gar nicht so sehr, es wird jetzt keine Predigt über Ehe, weil das wäre ein bisschen skurril von einem Single, aber lieber über Beziehungen allgemein und er hat uns auch in Beziehung zu sich gesetzt. Also für mich ist das ein Beziehungen zu unseren Mitmenschen und Beziehungen zu Gott. Yes. Und es ist ein spannendes Thema und genau, ich würde einfach gerade nochmal für mich beten, weil ich merke, dass ich noch aufgeregt bin. Yes, Jesus, ich leg dir alle Menschen vor, dann all die Aufgeregtheit und Nervosität hin und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Klarheit. Ja, du hast uns nicht gegeben, einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und das hole ich mir hier ab und ich bete, dass du uns jetzt vorbereitest, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass heute Durchbrüche passieren. In deinem Namen. Amen. Liebe, Beziehung, das ist eins der Top-Themen schon immer, glaube ich. Und das Spannende ist heutzutage, wenn man so ein bisschen gefühlt anschaut, wie wir arbeiten, Medien und das Ganze, wir werden immer mehr zu einer Gesellschaft, die Liebe noch mal ganz neu für sich entdeckt, habe ich das Gefühl. Und es geht bis hin zu, so ein bisschen spitz gesagt, wird Liebe unser neuer Gott. Wir kommen weg von einem stark christlich geprägten oder so, sondern gerade bei uns jungen Leuten also habe ich immer wieder das Gefühl, dass es so dieses krasse Überhöhen von nur noch Liebe. Und Liebe ist das Ultimum und das sind ganz viele Leute irgendwie übereinstimmend sehr schnell dabei. Und für mich ist das aber schräg, weil ich würde sagen, da hat sich was umgedreht, sondern nicht Liebe ist dein Gott, sondern Gott, dein Gott ist Liebe eigentlich. Und das ist ein großer Unterschied, weil für mich ist dann da erstmal ein Gott, der Liebe definieren kann und nicht diese Liebe, die wir an sich vergöttern oder wo jeder sagt, hey, wir müssen Love is in the air, jeder muss irgendwie dieser Liebe nachfolgen oder so, sondern für mich wird es dann greifbarer. Und Gott hat vor allem Liebe definiert in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Das ist so, glaube ich, mit einer der bekanntesten Bibelverse und ich finde ihn unglaublich herausfordernd. Und ich lese ihn mal vor. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und es sind crazy Verse, finde ich. Und gerade dieses alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das möchte ich ganz kurz aufpassen, weil ich finde, oft ist das so ein, das kann man einmal drüber klatschen und dann merkt man so, okay, irgendwie eine, vielleicht eine crazy Definition von Liebe oder so. Aber da steckt ganz, ganz viel drin. Alles erträgt sie ist vom griechischen Urtext oder so, ich bin da nicht gut drin, ist das von der Wortanleihung ertragen wie ein Hausdach gemeint. Das heißt, nicht alles erträgt sie die Liebe, das heißt, es ist so eine Opfermentalität, so egal was mit dir passiert, du musst es ertragen, so, das ist Liebe, nein, sondern alles erträgt sie bedeutet vielmehr in dem Zusammenhang, hey, ein Hausdach, sie bildet einen schützenden Rahmen, sie deckt Sachen zu. Es geht nicht darum, dass ich jetzt halt, merke, hey, du hast was dumm gemacht und dann erzähle ich das gleich überall rum oder sowas. Was es aber auch nicht heißt, ist, dass ich das nicht ansprechen darf oder sowas. Aber gerade von der Öffentlichkeit, ein Haus bietet einen geschützten Rahmen, wo man als Familie oder sowas ja einfach drunter leben kann. Und in dem Setting ist Liebe nach außen hin, schützt sie das ab. Das steigert sich mit alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie. Und das fand ich spannend, weil für mich Glaube sozusagen, das ist mit der Grund, warum wir alle hier sind. In jeder Lage glaubt sie, kann man mal anders formulieren mit einem herausfordernden Satz. Und zwar, ich glaube, das meint er nicht so. Ich glaube, das meint sie nicht so. Wenn du diesen Satz auf ganz viele Situationen überträgst, stell dir vor, du stehst Supermarkt an der Kasse und eine Person, du stehst schon 20 Minuten oder so, und eine Person kommt und stellt dich einfach vor dich hin, komplett dreist. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, aber genau, können verschiedene Emotionen dann gleich kommen und so weiter. Und dann in der Situation zu sagen, okay, Liebe ist dann diejenige, die sagt, ich glaube, die Person meint das gar nicht so. Dein Verstand sagt sofort, ja, wer? Sie hat mich ja gesehen und so weiter, das geht so nicht. Aber ich habe das mit ein paar Situationen durchgerechnet und es gibt auch drastische Fälle. Für mich ist das nicht ein, ja, wir, keine Ahnung, lassen uns den ganzen Tag verarschen oder sonst wie. Aber was ich super spannend finde, ist, das ist eine ganz andere Herzenshaltung, mit der ich dann diese Person konfrontieren würde. Weil davor ist so auf, boah, wie kann sie es wagen und so weiter. Und wenn ich aber glaube an das Gute im anderen Menschen. Wenn ich sage, hey, ich gehe davon aus, dass die andere Person es gut meinte. Ich gehe davon aus, dass sie das gar nicht so meinte, was sie gerade gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass die verletzenden Worte, die sie an mich gerichtet hat, dass das gar nicht so beabsichtigt war. Das hat sie, glaube ich, aus Versehen gesagt. Das ist hier rausgerutscht, der Person. Da liegt ein großer Schatz drin, dass wir nicht gleich von vornherein sagen, hey, die Person will mir was Schlechtes oder sowas, sondern Liebe glaubt in jeder Lage und ich würde ergänzen an das Gute. Sie hofft immer. Die Liebe hofft immer. Das ist für mich einfach ja, ein Optimismus, der crazy ist, sozusagen. Ich habe dadurch, dass ich an der Mittelschule bin, das sind manche Schüler, wo sehr amüsant ist sozusagen, da hofft man auch immer viel, dass die irgendwie jetzt den Abschluss noch schaffen und so Sachen so. Aber immer zu hoffen, das ist richtig crazy. Und vor allem für mich ist es ein immer weiter hoffen. Also nicht eine Person irgendwann in eine Kiste zu packen, nicht zu sagen, okay, ich kenne die Person jetzt und dann bleibt die bei mir in diesem Bild, sondern statt einem Bild von der Person vielmehr ein Video anzufertigen. Wenn ihr mich von vor 3, 4 Jahren oder sowas, wo ich dann gegangen bin, wenn ihr mich da so gespeichert habt und ab jetzt immer, wenn es heißt, hey, der Boas, dann bin ich der von vor 4 Jahren, weil das automatisch als Raster dann drin bleibt, dann ist es sehr, da kann sich nichts entfalten. Und Liebe ist, glaube ich, mit das, was in einem anderen Menschen mit am meisten freisetzen möchte. Deswegen einfach dieses immer hoffen, dass die Person das Gute in der Person sehen. Da sagen, hey, da will ich sie gerne hinentwickeln. Und das Krasseste ist, also alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie und allem hält sie stand. Und das ist für mich crazy, weil ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, das ist eigentlich verrückt. Und gerade wenn ich jetzt hier vorne stehe und so ein bisschen das so mit verkaufe, als ja, das wäre jetzt so der neue Maßstab, nach dem wir jetzt alle leben können, merke ich, spätestens da muss ich definitiv sagen, ich schaffe das nicht. In jeder Lage, in jeder Situation zu sagen, okay, dem halte ich stand, da bleibe ich dran, da glaube ich dran, da hoffe ich weiter, da bete ich für. Ich glaube, das geht weit über das, wo wir als Menschen können. Und für mich ist das aber das Spannende, weil es ist ein Bibelvers und es funktioniert nur für mich, wenn da Jesus mit dabei ist. Und ich habe für mich einfach auch immer wieder spannende Kommentare so dazu gelesen und so. Und ich merke, wir haben ganz viel Ratgeber für alles und so weiter. Aber ich habe die Überzeugung, und wenn du nur das mitnimmst, dann ist das schon super wertvoll, dass in der Bibel, in diesem einen Buch, egal für welche Situation, das der beste Ratgeber ist. Das ist, es hat letztens einer geschrieben und das fand ich super provozierend, da habe ich gemerkt, und boah, da steigert sich mir dann ganz schnell alles so. Aber dieses Buch kann deine Ehe retten, dieses Buch kann deine Familie retten, dieses Buch kann deine Freundschaften retten. Dieses Buch ist aber nicht geschrieben, um diese Dinge zu retten, sondern um dein Leben zu retten. Und ich glaube, dass wir die Bibel oft dafür zu sehr, ja, einfach zur Seite liegen haben. Und für mich ist es das war so ein paar Sätze zu Beziehungen. Und ich finde zumindest, mir geht es so, dass ich jetzt merke, hey, krass, ja, Liebe ist ein crazy Wort, ist mega groß. Und für mich ist dann das Spannende, in die Situation kommt es rein, dass all die Sachen im Prinzip Jesus mindestens erfüllt, wenn nicht sogar noch toppt, wenn es ansatzweise zu toppen wäre. Und für mich ist das Spannende, ich weiß gar nicht, genau, ich kenne die allermeisten von euch nicht. Ich weiß nicht, ob du da sitzt und sagst, hey cool, ich bin heute mitgekommen, weil, warum auch immer, schaue es mir mal an oder ich gehe jede Woche hier hin, einfach aus Routine. Auch das ist ja schön, wir Menschen brauchen immer Routine. Wir sehen uns so nach irgendwas Zuverlässigem, Regelmäßigem, wunderbar, dass so ein Sonntag, was soll man sonst da machen? Die Läden haben alle geschlossen, man kann nicht shoppen gehen. Willkommen. Aber für mich ist das Spannende, ich glaube, dass es hier um was ganz anderes gehen sollte, und zwar um Jesus. Und für mich ist das ich habe ganz viel jetzt über Liebe geredet und ich glaube, dass wir einen Gott haben, der dich bedingungslos liebt. Ich glaube aber, dass wir Menschen Wesen sind einfach, wie ich es ja auch aufgeführt habe, so was ist Liebe? Und dann merke ich, da komme ich lang nicht dran. Ich glaube, dass wir es von uns raus nicht schaffen. Und ich glaube, dass genau in dieser Situation für mich das Kreuz kommt. Und für mich Jesus am Kreuz gestorben ist, dass ich all das immer wieder neu bei ihm ablegen darf, dass ich wirklich meine Schuld ans Kreuz nageln darf, dass ich sage, okay, das hat keine Power mehr über mich. Ich bin ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Jesus ist in mir. Es ist nicht mehr ich, mein alter Mensch ist mit der Taufe gegangen. Ich habe mich damals hier in der Stadtmission taufen lassen. Und ich weiß, seitdem ist der alte Boas, der hier auf die Erde gekommen ist, da in diesem Baggersee irgendwo tot. Und für mich ist seitdem Stück für Stück, dass Jesus in mir Raum einnimmt. Und das ist es war nicht, dass ich den Tag nach der Taufe dann perfekt war. Leider nicht, dem ist auch lange noch nicht so. Aber für mich ist das Spannende und damit möchte ich dich herausfordern einfach. Ich habe letztens einen sehr bewegenden Bericht gehört von meinen Geschwistern. Drei sind hier, aber ich habe noch mehr Geschwister. Und davon sind welche in Nordkorea. Und diese Leute sitzen teilweise in Gefängnissen 80 Zentimeter hoch, 80 Zentimeter lang, können sich nicht bewegen. Und so sitzt du da. Und das ist eine der krassen Foltermethoden, ist aber noch lange nicht das Schlimmste, aber das ist eins, was man erzählen kann, ohne dass es jetzt danach zu verstanden ist. Ich habe mir das Bild angeschaut, es gab Bilder davon und ich dachte, verrückt. Ich weiß nicht, nach 5 Minuten, wenn ich hier so wäre, mir würde schon langsam alles wehtun. Und die Leute werden so gut und gern immer 4 Wochen in diesem Käfig halten. 4 Wochen lang bedeutet, du kannst danach nicht mehr gehen, du bist ein Krüppel. Das war's eigentlich. Du wirst nur noch irgendwie am Leben gehalten. Und warum? Weil diese Menschen sagen, es gibt einen Jesus. Und ich merke, es geht mir sehr nahe, dass es da Leute gibt, die ganzes Leben dafür geben, die sagen, hey, dafür opfere ich alles. Da muss es was geben, was ich noch nicht gecheckt habe. Da muss es noch mehr geben, weil die Leute haben trotzdem noch einen Sinn darin. Die Leute haben immer noch einen Grund, warum die das machen. Und ich merke, da bin ich noch nicht dahinter. So. Und ich lese die Bibel und ich merke, ich erlebe Jesus immer mehr, aber da gibt es Dimensionen, da bin ich noch nicht drin. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier sitzt und sagst, okay, für mich wäre das nicht der Moment, wenn ich 4 Wochen lang in so einem Käfig bin, dass ich dann Tag und Nacht Halleluja und Jesuslieder singen würde, dann lade ich dich ein, da gibt es eine Power, die das lohnenswert macht. Und das heißt nicht, dass wir alle weggesperrt werden müssten und so weiter. Aber ich glaube, dass da eine Kraft ist, die uns auch in Gefängnissen, die nicht von sichtbarer Natur sind, sondern auch einfach in unsichtbaren Gefängnissen, wo wir Menschen gefangen sind in destruktiven Beziehungen, in destruktiven Verhaltensmustern von Flüchen, Generationen, Belastungen, sonst wie, dass auch diese Gefängnisse, die uns teilweise so klein halten, die uns so beschränken, dass es auch da einen Jesus gibt, der sagt, hey, ich komme damit rein. Und letztendlich haben wir einen Jesus, der alle Ketten und Gefängnismauern und Gefängnisse sprengen wird und uns da rausholen wird. Und solange ich das noch nicht in vollster Art und Weise erlebe, sage ich, hey, ich bin da noch auf einem Weg und ich habe da Bock, einfach das noch zu erleben. Ich habe Bock, der Jesus in meinem Leben Tag zu Tag noch viel mehr einfach zu spüren, zu merken, hey, wir haben einen krassen, lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, dem ist nichts unmöglich. Wir singen das ständig in diesen Liedern. Könnt ihr darauf achten, du bist ein Hörer des Gebets. Ich habe gesagt, ich habe eine große Überzeugung für die Bibel und deswegen möchte ich gerne damit enden, weil ich habe einen Bibelvers gefunden, oder Vers ist immer leider gelogen sozusagen, weil ich lese immer gerne lange Stücke, weil ich merke, das ist so cool, wie das aufeinander aufbaut. Und ich möchte das zum Schluss vorlesen, weil ich habe die Überzeugung, dass meine beste Predigt, die ich irgendwann in meinem Leben halten werde, nicht an einen dieser Verse rankommt, den ich dir jetzt vorlese, oder an irgendeinen anderen Bibelvers. Deswegen lade ich dich ein, nimm eine bequeme Haltung ein, mach dich einfach offen dafür, und hörst dir einfach mal an. Und vielleicht ist ein Vers dabei, der dich anspricht. Vielleicht ist ein Wort oder sowas, wo Jesus sagt, hey, das ist jetzt für dich. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu uns reden möchtest. Dein Wort in 1. Johannes 4, 7 bis 21. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat.
Und wenn sich jemand zu ihm als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe in uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke dir, dass du uns so annimmst, wie wir sind, dass wir gar nichts leisten müssen, dass wir nichts verändern müssen. Du siehst uns, du kennst uns, du siehst, wie kaputt wir sind, wie falsch wir Dinge machen, wie wir immer wieder am Ziel vorbeirennen. Und du sagst, genau dich habe ich unendlich lieb und für dich bin ich auf die Welt gekommen. Hab mein Leben gegeben, dass du aufblühen kannst, dass du dein Leben in Fülle leben kannst, dass du einfach da eine neue Freude, Hoffnung, Zuversicht bekommst. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, einfach, dass du mit uns einen Weg gehst, wie wir immer mehr dich lieben können, wie wir diese Liebe erwidern können, wie wir aber auch immer wieder untereinander immer mehr in diese Liebe wachsen können. Und ich bete, dass du uns da Kraft gibst, weil wir da ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Und ich bete, dass du uns einfach mit deiner Liebe erfüllst immer mehr. Und Heiliger Geist, dass du durch uns wirkst und dass diese Gemeinde und der CVM, dass beides, dass dieser Ort hier ein Ort wird, der für seine Liebe bekannt sein wird. Und dass hier Leute herkommen, die einfach angezogen sind, weil sie sagen, hey, hier ist eine Atmosphäre einer herzlichen Miteinanders, einer Liebe untereinander, selbst wenn man mich nicht kennt. Ich werde hier geliebt und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier gebrauchen wirst und mit jedem Einzelnen Schritte gehst und dass keiner dir egal ist, dass du an jedem alles hängst, dass du alle anderen zurücklässt, um einem nachzugehen. Und ich bete, dass du das jetzt machst und in der Worship-Zeit es einfach nutzt, um an jedes einzelne Herz zu klopfen und jeder, der sagt, hey, ja, ich möchte dich reinlassen, Jesus, dass du da einfach wirkst und Wunder vollbringst. Ich danke dir. Amen.